Mumonkan Nummer 7. Joshus, säubere deine Schale. Ein Mönch sagte zu Joshu, ich bin gerade erst ins Kloster eingetreten, bitte unterweise mich. Joshu fragte, hast du deinen Reisbrei schon gegessen? Ja, dann geh und säubere deine Schale. Der Mönch hatte daraufhin eine Einsicht. Ich bin gerade erst ins Kloster eingetreten. Bitte unterweise mich. Ich bin neu hier. Hallo, ich bin der Neue. Und Joshu sagt dem Neuen als allererstes, säubere deine Schale. Das ist die erste Unterweisung. Also er sagt nicht zu ihm. Wir fangen jetzt mal mit der Sitzhaltung an. Man muss darauf achten, richtig zu sitzen, dass beide Knie richtig auf dem Boden sind, dass du aufgerichtet bist. Dann achtest du auf deine Atmung. Und mit deinem Geist machst du das und das. Alles das erzählt Joshua nicht. Säubere deine Schale. Tu das, was gerade dran ist. Frage mich, wie viele Leute beim Zen-Kreis wiederkommen würden, wenn wir mit ihnen so umgehen würden. Und das erste Mal hierher kommen. Hallo, ich bin neu hier. Kannst du mir eine Einführung geben? Ja. Stell erstmal deine Schuhe ordentlich hin und häng deine Jacke auf. Sonst nichts. Nicht viel sitzen geht, gar nichts. Der große Bernd Joschke, der hier ja lange Zeit auch morgens das Sitzen geleitet hat, sagte öfters, an der Art, wie Leute unten ihre Schuhe abstellen, kannst du ihre Geisteshaltung ablesen. Außer bei Japanern, bei denen geht das nicht, weil die sich immer so sehr darum bemühen, dass sie auch, wenn sie durcheinander sind, ihre Schuhe ordentlich hinstellen. Aber im Grunde genommen stimmt das schon. Das kann man wirklich sehen. So wie das Schuhregal aussieht, so sind auch die Geister, so ist die Aufmerksamkeit der Leute, die weiter oben sind. Diese Art, mit jemand umzugehen, der einen schwierigen Weg lernen soll, ist typisch asiatisch. Hat da eine gewisse Tradition. Das fängt schon an in Indien, wo Indra jahrelang Feuerholz sammeln muss für seinen Lehrer. So funktioniert Unterweisung bei einem Guru in Indien, ursprünglich in vedischer Zeit. Du gehst bei ihm in die Lehre, du wirst von deinen Eltern dahin geschickt oder gibst dich selbst dahin und dann bist du erstmal der Diener des Gurus für Jahre und Jahrzehnte. Machst für den Haushalt, sorgst Holz, trägst Wasser und so weiter, all diese Sachen. Der sechste Patriarch als allererste nachdem er ins Kloster eingetreten ist und seine kurze Unterredung mit dem fünften Patriarchen ist, gemacht hat, ist, dass er in die Reismühle kommt und da jahrelang nichts anderes macht als Reis stampfen. Oder wenn jemand Schwertkunst lernt, ist es auch üblich, dass er die ersten Jahre ein Schwert nicht mal sieht, geschweige denn anfassen darf, sondern nur damit beschäftigt ist, die Übungsräume sauber zu halten, sich um den Lehrer zu kümmern, Hausarbeit zu machen. In Asien hat das, wie gesagt, Tradition. Für uns ist das nicht so einfach. Wir haben ja so eine Geiz ist geil Mentalität mittlerweile. Und Geiz ist geil bezieht sich nicht nur auf Geld, sondern eben auch darauf, wie viel Einsatz ich in irgendetwas investiere, was Zeit angeht, was Energie angeht, was Aufmerksamkeit angeht. Sondern wir sind es gewöhnt, dass wir alle Sachen aufbereitet als Instant-Getränk sozusagen oder Fertiggericht kriegen. Ich will alles sofort lernen. Am besten sollte es dazu eine Webseite geben mit einem Kurs. Ich will auch keine langen Texte lesen. Am besten wäre so ein Video. Ein Video-Tutorial, das ich einfach nur mitmachen muss. Alles schön aufbereitet, dass ich eigentlich nicht viel Energie da reinstecken muss, sondern das kann man dann einfach so mitnehmen. Für Hingabe, ja, nee, habe ich keine Zeit. Also was wir suchen oder worauf wir ausgerichtet sind, auch im spirituellen Bereich ist, Fast Food. Schnell runter und weiter. Wenn man versucht oder versuchte, in ein japanisches Kloster zu kommen, früher, ich muss das zum Glück nicht machen, dann muss man ja vor dem Kloster 3 Tage warten. Man weiß ganz genau, dass Kloster hat Platz. Aber der Obermönch oder der Jikijitsu oder Verwalter kommt erstmal zu dir und sagt, tut mir leid, er hat keinen Platz. Aber du kannst hier bleiben und warten. Und die Leute mussten dann wirklich früher 3 Tage lang vor der Tür warten, auf den Knien, bis sie reingelassen wurden. Und wer das nicht durchgehalten hat, der war dann halt für Zen verloren. Und das hat man damals einfach akzeptiert, dass das so ist. Es war einfach eine Prüfung deiner Hingabe. Man hat die Leute so gesiebt. Einfach aus der Erwägung heraus, wenn du das nicht durchhältst, wenn du nicht 3 Tage lang warten kannst und das aushalten kannst, dann ist die Zen-Schule aber auch nichts für dich. Das ist der andere Pol, das andere Extrem gegenüber unserem heutigen Ansatz, dass wir sagen, wir müssen zu allen den Zugang erleichtern, wir müssen mehr erklären. Wir müssen Schwellen abbauen. Und das ist beides richtig. Wir können natürlich unsere Situation heute nicht mit der Situation in Asien vor Jahrhunderten vergleichen. Aber es ist eben auch ein wichtiger Aspekt, sich das klar zu machen, dass wenn man Sachen zu einfach zugänglich macht, zu leicht verdaulich macht, dass das nicht unbedingt bewirkt, dass es für die Leute tatsächlich ein einfacherer Weg wird. Das einfach nur etwas, was sie schneller hinter sich lassen. Es gibt unglaublich viele einfache, oberflächliche Angebote, die einem nicht viel abverlangen. Und letztendlich ist es doch so, egal welchen Weg man dieser Art geht und egal wie leicht man den Einstieg gestaltet, letztendlich ist es so, dass früher oder später Widerstände kommen. Und zwar sehr massive Widerstände. Solange ich das Ganze bunt und interessant finde, wenn ich ein bisschen Asiato oder Japanophil bin und auf diese Äußerlichkeiten stehe, japanischer Tee, japanische Klamotten, Meditation, Ästhetik, alles sehr schön, werde ich davon vielleicht doch mitgerissen. Nach ein paar Jahren spielt das keine Rolle mehr. Und dann frage ich mich, was mache ich hier eigentlich? Was soll dieser Schnickschnack? Beziehungsweise der Schnickschnack überzeugt mich nicht mehr. Und dann komme ich irgendwann auf die Idee, dass ich mich vielleicht nur verkleide, um was Besonderes sein zu wollen. Und frage mich, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich sowas Merkwürdiges? Das ist der Augenblick, wenn es für das Ego langweilig geworden ist, nichts mehr zu holen gibt an weiterem Schmuck und es deswegen beschließt, dass ein guter Zeitpunkt wäre, weiter zu reiten. Das ist der Augenblick, wenn die Widerstände wirklich stark werden. Oder die meisten Leute, nicht alle, die meisten Leute kennen es einfach auch. Kurz vor einem Session gibt es immer Widerstände, es passieren immer schreckliche Sachen. Komischerweise immer in der Woche vor dem Session passieren kleine Weltuntergänge. Krankheiten treten auf. Es gibt auf einmal ganz wichtige Termine, um die man sich eigentlich kümmern müsste, weswegen es diesmal jetzt leider nicht geht. Ich finde keinen Platz für den Hund, ausgerechnet in dieser Woche. Das ist sehr merkwürdig. Es häuft sich immer, komischerweise, vor Sessions. Und meine Erfahrung, die dann auch sehr irritierend ist, so hoch dieser Berg von Schwierigkeiten direkt vor den Sessions ist, wenn man einige Sessions mitgemacht hat, sobald man da ist, sind die Sachen eigentlich weg. Nach einer halben Stunde sind die echt komplett weg und spielen keine Rolle mehr. Sehr paradox. Aber es zeigt einfach nur, welche Widerstände in mir unterwegs sind. Was sucht der Mönch? Der ist jetzt gerade in das Kloster eingetreten. Wahrscheinlich aufgeregt. Und sieht da jetzt den Meister und möchte von ihm wahrscheinlich jetzt eine besondere Technik lernen. Und mit dieser besonderen Technik möchte er besondere Erfahrungen erreichen. Sei es Samadhi, sei es Erleuchtungserlebnisse. Vielleicht möchte er auch einfach nur aufmerksamer werden, friedlicher, was auch immer. Was an dem Mönch besonders ist, vielleicht im Vergleich auch zu jemand, der heute zu uns kommt, ist, dass er sehr offen ist wahrscheinlich. Er hat höchstwahrscheinlich nicht viel über Zen gelesen, vielleicht gar nichts, und ist im Grunde genommen offen für alles, was da kommen könnte. Er hat auch jetzt nichts, wo man etwas vergleichen könnte. Wenn jemand neu zum Zen-Kreis kommt, muss man damit rechnen, dass er vielleicht schon sich mit Tibetisch-Buddhismus beschäftigt hat und jede Erfahrung, die er hier machen könnte, in den Zusammenhang seiner bestehenden Erfahrungen stellen könnte. Vielleicht hat er auch noch eine Psychoanalyse gemacht oder sonst was. Und alle diese Erfahrungen werden gegeneinander aufgewogen, abgewogen, geprüft. Man kann davon ausgehen, dass das bei diesem Mönch wahrscheinlich nicht der Fall ist. Das ist seine erste Begegnung mit einem Zen-Meister und er ist prinzipiell offen für das, was da geschieht. Sicherlich etwas über Zen gehört, aber wahrscheinlich viel gelesen und hat keine wirkliche Theorie davon, worum es eigentlich geht. Was ist Joshus Sicht? Joshu guckt sich diesen Mönch an und stellt das sofort fest. Der Mönch sucht etwas Besonderes. Der hopst wahrscheinlich gerade auf und ab. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, jetzt kommt's. Kriege ich jetzt endlich meine Unterweisung. Und sehr aufgeregt und sehr neugierig. Und so blöde Schale, das, was er gerade gegessen hat, das ist jetzt auch echt unwichtig. Ich will jetzt endlich wissen, wie es ihm geht. Jetzt. Jetzt endlich. Wahrscheinlich hat dieser Mönch auch dieses Ritual hinter sich. Das heißt, 3 Tage am Klostereingang abwarten. Ist jetzt endlich reingekommen. Hat jetzt das erste Mal was gegessen und jetzt aber, jetzt sehe ich den Meister, jetzt will ich wissen, worum es geht. Und wie ich sagte, er ist wahrscheinlich sehr offen und er hat tiefes Vertrauen zu Joshu. Und alles, was Joshu ihm sagt, ist, du sollst deine Schale waschen. Aus der Sicht des Mönches ist es nicht das, was er eigentlich gerne gehabt hätte oder was er erwartet hätte. Poseidon sagt ja öfter, Erwartungen verhindern Erfahrungen. Wenn du eine bestimmte Erwartung hast, wie irgendetwas passieren soll, dann machst du dich damit blind für das, was tatsächlich geschieht. Also der Mönch kriegt nicht, was er erwartet und ist wahrscheinlich enttäuscht. Und wenn man sich Joshu so anguckt, in den verschiedenen Koans, das ist typisch für Joshu. Joshu ist ein Meister der Enttäuschung. Und ist offensichtlich auch von einem sehr enttäuschenden Äußeren gewesen. Ganz viele Koans handeln davon, dass Mönche zu ihm kommen, von dem großen Joshu gehört haben, dem großen Meister Joshu. Und dann sehen sie da so ein kümmerliches kleines Männchen, fast über 100.
Eisenstimme.
Der in nichts beeindruckend ist, der nicht das gibt, was man erwartet. Was man als Mönch wahrscheinlich gerne sieht, ist jemand wie Obaku Huangpo, Rinzais Lehrer. Ein Riese, fast 2 Meter groß, laut, voller Energie. Das ist ja so ein putzliges kleines Männchen. Das heißt, Joshu enttäuscht Schüler immer wieder. Wahrscheinlich denkt der Mönch, was soll denn diese blöde Schale jetzt? Oder wieso geht er jetzt nicht auf meine Frage ein? Ich bitte ihn hier um die Unterweisung zum Buddhismus, worum es eigentlich geht, worum es beim Zen geht. Und alles, was er mir erzählt, ist, dass ich meine Schale säubern soll. Wieso antwortet er mir nicht? Gleichzeitig ist er trotzdem in der Situation, dass er Joshu respektiert und deswegen nicht patzig antworten kann, Mache ich nachher. Sondern sehr intensiv diese Situation erlebt. Und dann letztendlich erkennt, dass Joshu schon geantwortet hat. Und das eigentlich sehr direkt geantwortet hat. Die Tatsache, dass der Mönch seine Essschale nicht abgewaschen hat, dass er einfach so rumsteht, hat Joshu gezeigt, dass der Mönch zwischen wichtigen und unwichtigen Dingen unterscheidet. Einerseits was Wichtiges wie Erleuchtung, Samadhi, Sitzen, Üben. Und es gibt nebensächliche Dinge wie Essensschalen sauber machen. Das kann jemand anders machen. Dafür gibt es Geschirrspüler. Was Joshu ihm eigentlich zeigt, ist, dass er nichts Extremes und nichts Esoterisches tun muss. Was er sucht, worum es dem Mönch eigentlich geht, ist schon da. Der Mönch kommt zu Joshu aus einem Gefühl des Mangels. Deswegen sagt er, bitte unterweise mich. Das ist der Unterschied zu Rinzai. Rinzai bittet nie um Unterweisung, weil er nicht das Gefühl hat, dass ihm irgendwas fehlt. Was du suchst, ist schon da. Das ist natürlich total trivial und wir alle würden sagen, das hätte ich auch selbst gewusst. Ja, gut. Schale sollte man sauber machen. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum tust du das nicht? Warum vertraust du dir nicht selbst, herauszufinden, was wichtig ist, worum es eigentlich geht? Was getan werden muss? Wenn man das Ganze verallgemeinert, ist Schale säubern auch Karma auflösen. Der Schmutz, der in der Schale zurückbleibt, ist letztlich das, was man auch Karma nennen könnte. Karma ist einfach das, was ich übrig lasse, weil ich mit einer Situation nicht angemessen umgehe. Also eigentlich empfiehlt Joshu dem Mönch, nur das zu tun, was dran ist und mehr nicht. Nichts Besonderes. Von Obaku, Huangpo gibt es das auch irgendwo in der Geist des Zen. Wenn Gelegenheit zum Üben ist, übe, wenn nicht, gib Ruhe. Das ist einer der schwierigsten Teile, wenn man Zen verstehen will. Es ist einleuchtend, dass viel Üben viel Wirkung bringt. Je intensiver man übt, desto mehr Wirkung hat man. Und deswegen darf man eigentlich nie Ruhe geben. Also je mehr Sessions man macht, desto besser. Aber so ist es eigentlich nicht. Das Problem ist, dass diese Art, damit umzugehen, eine Trennung zwischen meinem normalen Leben und der besonderen Übung erzeugt. Sobald ich die Vorstellung habe, dass ich irgendetwas Besonderes tue, etwas Besonderes tun muss, trenne ich mich eigentlich von der Befreiung. Überhaupt die Vorstellung, ich müsste irgendetwas tun, müsste eine besondere Übung machen, ist Verblendung an und für sich. Das heißt, die Zen-Übung in Reinkultur ist nicht sitzen, sondern wirklich Schale säubern. Ohne irgendeinen Wunsch damit zu verbinden, ohne irgendeine Absicht damit zu verbinden, einfach, weil es dran ist. Absichtslos, letztlich. Und das Interessante daran ist, auch an dieser Geschichte, ist das Ende des Koans. Der Mönch hatte daraufhin eine Einsicht. Das heißt, er hat nicht 5 Jahre gesessen. Nach dieser ersten Unterweisung hat er es dann endlich verstanden, sondern sofort, in dem Augenblick. In dem Moment hat er eine Einsicht. Mehr hat es nicht gebraucht, als diese Erkenntnis, dass das, worum es geht, in diesem Moment da ist und in diesem Moment verwirklicht werden kann. Und alles, was er tun musste, war seine Schale säubern oder die Schale austreten für ihr Herz. In dem Sinne wünsche ich euch weniger formale Übung und mehr Schale säubern. Vielen Dank.